Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 193. Wir sind schon ein bisschen weiter, Ausgabe vom Ivinius Frühstück. Herzlich willkommen und hey, da gibt es einiges zu berichten. Und wie ihr seht, ist der Tesla-Teil ziemlich klein. Und eigentlich starten wir mit dem Cyber Rodeo in der Headline. Aber erstmal etwas anderes, denn in den News oder beziehungsweise die News dominierten sicherlich erst einmal, dass Elon gut 10% von Twitter gekauft hat. Damit ist er wohl einer, wenn nicht sogar der größte Einzelaktionär in Twitter und hat damit viermal so viel Aktienanteile wie Jack Dorsey, der Gründer von Tesla, und hat dann auch so ein bisschen bekannt gegeben, dass er dadurch Mitglied im Board von Tesla, von Twitter wird, und da gab es interessante News zu. Und zwar hat man eine Analyse oder ein Analyst hat einen Wert versucht zu bewerten, wie hoch denn der Anteil von Twitter auf den Aktienkurs von Tesla dementsprechend ist, also wie die Announcement, wie die Kommunikation Einfluss auf den Aktienkurs genommen hat. Da ihr wisst, viele Shortseller haben sich an Elon und an Tesla die Finger verbrannt und viel Geld verloren. Und nach diesem Bericht geht man davon aus, dass so ungefähr 80% des Aktienkurses beeinflusst sind oder generiert wurden durch die Nutzung von Twitter. So, dann kommen wir dazu, dass sowohl Jack Dorsey als auch Elon Musk und einige weitere Tech-Milliardäre das Thema Free Speech ja häufiger mal ansprechen. Das haben wir ja auch schon kontrovers berichtet. Und Tesla, langsam, das ist doof, wenn das Unternehmen beide mit T starten. Und Twitter hatte sich in der Vergangenheit häufig gegen Einflussnahme oder beziehungsweise auch durch Technologien gewährt, die zum Beispiel einen ändern zu lassen würden. Und das allererste, was Elon gemacht hat, als er oder als diese Übernahme oder dieser Kauf des großen Aktienpaketes bekannt wurde, dass er einen Tweet abgeschickt hat mit einer mit Rechtschreibfehlern drinne. Und eigentlich ein Feature gefordert hat, was schon viele Jahre eigentlich von der Community auch bei Twitter gefordert wird, den sogenannten Edit-Button. Und da wird jetzt eine kontroverse Diskussion drüber getrieben, ob das denn wirklich sinnvoll ist. Denn wie lange soll dieser Edit dann möglich sein? Wie sollen dann diese Tweets auch neu gepublished werden? Und ist es nicht vielleicht so, dass man darüber dann Aussagen, die man getroffen hat, irgendwie nach längerer Zeit revidieren kann und somit das mal Gesagte komplett umdrehen kann, weil selbst zwei Worte wahrscheinlich so einen kompletten Satz anders darstellen können. Ja, aber da scheint es jetzt Bewegung rein zu geben. Der andere US-amerikanische Präsident, der aktuell nicht mehr amtiert, hat mit seinem eigenen Twitter, seinem eigenen Social Media wohl alle Erwartungen unterschritten und es läuft wohl nicht ganz so, wie er sich das überlegt hat. Also er kann eben kein Twitter nachbauen, er kann nicht den Einfluss und die Reichweite einfach so, weil er das will, darstellen. Aber kommen wir zu Elon und zu Twitter und der Möglichkeit, durch seinen durch seine Aktienpaket und dem Sitz in dem Board bei Twitter kann er aber nicht mehr als 15% der Aktien insgesamt übernehmen. Das wäre aber wahrscheinlich auch schon in Richtung einer feindlichen Übernahme, denn das ist schon ein signifikantes Stimmrecht. Und aber machen wir weiter. Ich kann noch nicht ganz folgen. Ich versuche mal eben zu vermuten, also hier ist ja jetzt eine Nachricht gekommen von Leica 666, die geht an Generation E Skandal. Das Generation E Video for Fair gehört zum Sonntagmorgen. Wenn der Frank es jetzt sogar schon schafft, seine Videos vor mir zu posten, dann solltet ihr natürlich reinschauen, ansonsten gerne auch immer nach der Sendung. Und wie ich das mitgekriegt habe, ist da ein neues Gefährt in der Anschaffung oder schon angeschafft worden. Und da gibt es dann ja auch immer sehr ausführliche Fahrvideos mit vielen Kameraperspektiven zu den Fahrzeugen. Also absolut, solltet ihr den Kanal sowieso abonniert haben. Wenn nicht, guckt gerne bei der Generation E vom Frank vorbei. Weitermachen wir aber. Und mir wird ja jetzt wieder wahrscheinlich unterstellt, dass ich zu negativ bin oder Dinge nicht so rosig darstelle, wie das andere machen. Wir haben hier drüber gesprochen, wir haben das auch in der Community gesehen, dass sich viele darüber aufgeregt haben oder die Mäuler zerrissen haben, dass große OEMs, einer zum Beispiel aus Stuttgart, sich einen Lucid Air gekauft haben und sozusagen dieses Reverse Engineering dort machen. Wir haben uns damals ziemlich gewundert und auch das sehr kontrovers besprochen, als Tesla mit dem Model 3 auf den Markt gekommen ist und teilweise sogar Fahrzeuge von Vermietern auseinandergebaut wurden und nur teilweise wieder zusammengebaut, zurückgegeben wurden. Und da hatten wir schon eigentlich immer darauf hingewiesen, dass das ein ganz normaler Prozess ist, dass sich die Autohersteller natürlich angucken, wenn ein ernstzunehmender Konkurrent am Markt ist, dass man guckt, wie weit ist man mit seiner Technologie. Und exakt das hat Tesla auch gemacht. Sie haben sich einen Lucid Air genommen und auf ihrem Testtrack über 500 Meilen dort Tests mitgemacht. Ich glaube, das ist sowohl eine Anerkennung für das, was das Lucid-Team da bisher geleistet hat oder leistet, und ist für Tesla auch einfach ein Gradmesser oder eine Wasserstandsmeldung, wie vielleicht führend oder wie weit sie noch vorne sind und ob zum Beispiel jemand schon in der Lage ist, ihnen das Wasser zu reichen. Ganz normaler Prozess, müssen wir offen drüber reden, und ist nicht irgendwie negativ angehaucht, dass ich sage, das darf Tesla nicht. Ich glaube, da sollten wir offen sein, das sollten alle machen, denn dadurch werden die Fahrzeuge besser. So, kommen wir zu Shanghai. Das haben wir schon mit angekündigt gehabt, dass durch Covid hier ein Lockdown drohte oder beziehungsweise letzte Woche schon für ein, zwei Tage angekündigt war. Das sieht nun danach aus, dass es bis diesen oder bis letzten Freitag sogar ging und dass 24.000 Fahrzeuge weniger produziert werden konnten, also die natürlich fehlen oder wo sich jetzt die Auslieferungen nach hinten raus verzögern werden. Was wir aber dennoch zum Beispiel in Texas gehört haben, ist, dass Tesla trotz dieser widrigen Bedingungen versucht, auch in diesem Quartal wieder ein neues Absatz oder einen neuen Absatzrekord hinzubekommen und um seine Geschichte weiterzuschreiben. Wir hatten das letzte Woche auch eingeordnet, dass selbst kleine Überschreitungen dieser Ziele natürlich dementsprechend mal als ein neuer Rekord gefeiert werden können und man dann easy in die Nachrichten kommt. Auch hierher. Ja, dann ging es. Wie fangen wir damit an? Also wir können einfach darüber sprechen, dass Elon mal wieder angekündigt hat, dass es ein Robotaxi geben wird. Das hat er schon mehrere Male gemacht, 2016, 2019. Und eigentlich war das mal Teil des Masterplans. Und was diese Woche passiert ist oder über die letzten Wochen passiert ist, würden sicherlich viele auch als ein Scheitern des Masterplans ansehen. Warum? Also in diesem Masterplan 1.0 oder 0, irgendetwas ging es darum, baue ein Auto, sammle das Geld ein, um ein kleineres, besseres Auto zu bauen, sammle das Geld ein und baue ein Fahrzeug, was sich viele leisten können, also ein Massenprodukt. Wir wissen, es war der Roadster, es war das Model S, und dann mit Model S und X und mit den Einnahmen von dem Model S und X, da wurden ja auch dann bei der Vorstellung des Model 3 sozusagen die Kunden und die Fans dafür gedankt, dass ohne die das nicht möglich gewesen wäre, ging es dann eigentlich in den Massenmarkt mit dem Model 3 und dem Model Y heute, die die Märkte dominieren, die teilweise ja, bis zu 30% der verkauften Fahrzeuge in einigen Ländern ausmachen. In Norwegen ist das Model Y das meistverkaufte Elektrofahrzeug in einem Markt, wo wir weit über 50% aller Neuzulassungen mit einem Stecker sind. Ja, aber was ist jetzt passiert? Das 35.000 Dollar Model 3 gibt es nicht mehr. In Deutschland ist es so, dass die günstigste Variante jetzt irgendwo bei 50.000 Euro anfängt. Das 25.000 Dollar Fahrzeug von Tesla ist eigentlich Geschichte und soll es auch nicht mehr geben. Das ist nämlich genau dieses Announcement gewesen, was 2019 von Elon gekommen ist, dass wenn die Model 3s damals noch und jetzt halt dieses neu designte Robotaxi auf den Markt kommen, ist keine Notwendigkeit mehr für solche kleinen Fahrzeuge. Warum sagt er das und was meint er damit? Es soll eigentlich die Nutzungsdauer der Fahrzeuge erhöht werden und dann macht es eher Sinn, dass ein Model 3 oder eben ein Robotaxi wie dieses hier als eine Flotte Leute, die eher ein kleineres Fahrzeug oder nur für wenige Fahrten brauchen, dann dementsprechend zur Verfügung gestellt wird und dann dementsprechend fahren. Wir haben auch mal in diesem Plan der autonomen Robotaxis gehört, dass alle Model 3s, die irgendwie im Leasing sind, von den Kunden nicht am Ende der Leasingzeit abgekauft werden sollen, sondern Tesla eigentlich damit vorhat, diese Fahrzeuge in eine Flotte dann aufzunehmen und als Robotaxis zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kommen wir zu dem großen Thema, was dann diese Woche sehr kontrovers beschrieben wurde, und zwar, dass ab jetzt neu zugelassene Model 3s und Model Ys in Europa auch nicht mehr die Radarsensoren haben. So, das ist das, was angekündigt wurde oder beziehungsweise in den USA seit Anfang des Jahres der Fall ist, dass dort auf das Radarsystem verzichtet wird. Und da müssen wir, vielleicht sieht man das hier, nee, sieht man leider nicht. Also auf der Tesla-Seite ist dieses Piktogramm etwas besser erklärt. Und dann seht ihr diesen vorderen Bereich, der eigentlich über das Radar gemacht wird, also der auch weit in die Ferne Objekte erkennt und dann darauf reagieren kann. Und die sind jetzt weg. Und man ist aber mit dem Vision Only, wie das neue System heißt, noch nicht so weit, oder Tesla Vision, dass man jetzt die Geschwindigkeit des Autopiloten oder des engagten Autopiloten reduziert auf 130 Stundenkilometer und auch der Mindestabstand, den man zu dem heraus- oder vorausfahrenden Fahrzeug dadurch reduziert wird. So, jetzt könnte man sagen, das ist ja alles nicht so schlimm. Schneller als 130 muss keiner fahren und so weiter und so fort. Und wir erinnern uns an die letzte Sendung, wo ein deutscher Tesla-Kunde vor Gericht gegen Tesla gewonnen hat. Denn nach seiner Auffassung oder auch des Gerichtes, sonst hätte er ja nicht gewonnen, fährt das sein Tesla-Fahrzeug mit Radar wie ein betrunkener Fahranfänger im engagierten Autopiloten. Und das hat ja dann auch eine sehr Kontroverse losgetreten, ob dieser Autopilot oder diese Form des Einsatzes des Autopiloten oder des FSDs in einem Beta überhaupt zulässig ist, dass das Fahrzeug auf deutschen Straßen fahren darf. Und wenn ich jetzt auch noch dieses Sicherheitsfeature über Radar, also weitere Datenquellen reduziere, die Geschwindigkeit reduzieren muss, dann entwickle ich mich eher einen Schritt zurück. Es kann sein, dass eines Tages dieser Ansatz über dieses Tesla Vision, wo es eigentlich darum geht, dass ich Videobilder nehme, diese durch eine künstliche Intelligenz bewerten lasse, ähnlich wie ihr das wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte auf den Catch-ups für die Google-KI gemacht habt, indem ihr sagt, was ein Boot, ein Schiff oder ein Fahrrad ist oder ein Wasserhydrant. Dadurch lernt auch die KI von Google eben, dass das Ganze eines Tages so gut ist, dass die Geschwindigkeiten auch hier wieder erhöht werden können. Das ist aber eben in Tesla-Zeit gemessen wahrscheinlich weit in der Zukunft. Und viel wichtiger, wenn man sich die Konkurrenzfahrzeuge anschaut, die, wie wir das mit Waymo gesehen haben, den Radar oder beziehungsweise das Radarsystem über sogar leider noch erweitern, bereits zugelassen, komplett autonom fahren dürfen, ohne Fahrer, Sehen wir das ähnlich auch bei Fahrzeugen, die als Serienfahrzeuge auf den Markt jetzt kommen oder in naher Zukunft kommen, ob sie aus China kommen, ob sie aus Europa oder Deutschland kommen, wo eben dadurch die Fahrsysteme sicherer sind? Oder wäre das Video von Next Move, was ich hier angekündigt hatte, was ja auch bei LinkedIn gepostet wurde von Herbert Diess, zeigt, wie weit diese MEB-Software 3.0 jetzt ist und dass wir da mit 170 oder noch sogar noch schneller unterwegs sein können. Brauchen wir es? Ich weiß es nicht. Ist es aber ein Thema, dass das Produkt sich gerade extrem verteuert, eher ja, der Einstiegspreis eher im Bereich Mercedes, BMW, kleine Porsches ist, wenn ich die Fahrzeuge nehme und weit weg von erschwinglich für alle, dann kann man da schon. Und sollte man da schon kontrovers drüber berichten. So, kommen wir weiter. Hier geht es in meine Richtung. FSD wird es nicht vor 2030 geben. Tesla ist da jetzt im Hintertreffen. Und für FSD per Kamera erfordert einen 50-fach schnelleren Computer. Ja, und den solltest du besser nicht im Auto haben. Und dann ist die Frage, ob wir in diesem wunderbar technologischen, fortschrittlichen Land nicht dieses Netz haben, das dann diese Anfragen an einen 50-fach schnelleren Rechner schicken. Also wir wissen, dass Tesla einen der schnellsten Supercomputer hat. Wir wissen, dass das genau dieser dazu genutzt wird, diese Daten zu bewerten. Aber ihr wollt nicht ein Bild in die Cloud oder an diesen Supercomputer schicken, der das dann bewertet und dann zurückschickt. Und in der Zwischenzeit sind mehrere Millisekunden oder sogar Sekunden verstrichen und ihr fahrt eben mit 130 oder schneller durch die Gegend und wartet auf die Anweisung oder die Bewertung des Computers, was er da gesehen hat. Und genau das ist der Punkt, der schwer ist. Und unser Frank-Uwe vom Team Schräg, wie gesagt, das ist eigentlich müssen wir ihm irgendwie so ein T-Shirt noch basteln, dass er der absolute Evangelist für das FSD war und da er auch schöne Videos drüber gemacht hat, schreibt, ist in den USA jeden Tag eine größere Ernüchterung. Green behauptet schon, Tesla wird alles einstampfen und neu aufsetzen müssen. Kanada läuft noch schlechter. Ja. Das ist eben genau dieser Punkt, der sehr heikel sein könnte. So, haben wir noch weitere Tesla-News oder muss ich aufpassen? Nee, machen wir erstmal hiermit weiter. Dann wissen wir ja, dass eigentlich die Liebe zu den Autos nicht mehr ganz so groß ist, sondern Tesla oder Elon eigentlich jetzt Roboter gerne bauen möchte. Dazu gab es diese Woche dann auch eine Information, und zwar, dass dieser Optimus Humanoid-Roboter in 2023 in Produktion gehen soll, wie im Übrigen viele weitere Produkte. Also, es soll in 2023 sowohl der Cybertruck als auch der Roadster Next Generation sowie der Semi-Truck auf die Straßen kommen. Der Hauptgrund, der wahrscheinlich dahinter steckt, ist, dass man bis dahin noch ein bisschen Zeit hat, die 4680er-Zelle zu perfektionieren. Also es gab einige Videos. Ich glaube, ich hänge euch von What's Inside das Video rein. Das ist nur 15 Minuten, aber der geht genau an einen Demostand, wo die Fortschritte oder die 4680er-Zellen gezeigt werden. Und ja, da sind wir halt noch weit weg von einer Massenproduktion, die hohen Stückzahlen an Fahrzeugen bereits geben würden. Und wir sehen ja selbst bei dem Premium-Produkt, dem Tesla Model S Plaid oder dem X Plaid, dass dort noch die alten Zellen verbaut werden und nicht die 4680er Zellen. Was wiederum auch sehr schön zu sehen ist in diesen Videos, ist diese Megacasting-Maschine und auch dieser Ansatz, dass in diese Gussform oder in diese Riesenform dann auch diese Akkus mit eingebaut werden und dann eben für weitere Steifigkeit sorgen. Aber alles nicht mehr in diesem Jahr und frühestens nächstes Jahr und da gehen wir wahrscheinlich auch eher von Ende nächsten Jahres aus. Was wir ebenfalls gesehen haben, und das ist interessant, weil das ist nämlich nicht Realität, was wir hier auf dem Bild sehen. Also wir haben ja bei der Vorstellung des Cybertrucks gesehen, dass er eigentlich ohne Außenspiegel ankommen sollte. Wir haben erzählt bekommen, dass der Scheibenwischer, dass das dieser Tesla Laser sein sollte, wo es ja für ein Patent gibt, also dass man keine Scheibenwischblätter mehr braucht, sondern dass es ein Laser ist. Das ist auch alles bei der Cyber Rodeo in Texas in einer neueren, ja, es wird dann immer noch eine Prototypenvariante weggefallen. Das heißt, das Ding hat gigantische Außenspiegel bekommen und einen riesigen Scheibenwischer. Das Fahrzeug ist kleiner geworden und man geht trotzdem noch davon aus, dass das Fahrzeug in einem sehr frühen Prototypenstand ist und dass das wahrscheinlich noch einige Zeit braucht, bis das Fahrzeug produktionsreif ist. Ja, dann gab es in meinen Augen, hätte ich das anders verkauft. Also ich hätte jetzt nicht diese Tesla Gigafactory in Texas als das größte Gebäude der Welt hingestellt und das mit dem Burj Al Khalifa verglichen und gesagt, dass das größer ist, sondern ich hätte da Wert darauf gelegt, dass es die modernste Produktionsanlage ist und das größte überdachte Gebäude, was jemals gebaut wurde. Aber das jetzt hochkant hinzustellen und zu sagen, das ist größer als Burj Al Khalifa, das passt nicht so richtig, aber wir sollen aufhören zu meckern. Damit sind wir am Ende vom Tesla-Blog. Vielen Dank für alle Koffein-Supporter, die den Kanal unterstützen. Die Stefanie Barster, Raimund Stapelfeld, Thomas Haflik, dem Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla, dem Patrick Brauer, Olaf Lanfermann, Karl Cyber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken ist da ein besonderer Dank ausgesprochen. Die unterstützen mich über den Join-Button, den Kanal, mit einer festen Unterstützung jeden Monat. Ja, was passiert eigentlich mit anderen heiß nachgefragten Fahrzeugen, wie zum Beispiel dem Hammer EV Pickup Edition One, wo wir ja schon viel drüber gehört haben und wo es ja sogenannte Markups, also wo man mehr Geld als der angegebene Listenpreis vom Hersteller bei den Händlern zahlen sollte. Und jetzt sind die ersten Fahrzeuge aufgetaucht und auf Plattformen verkauft worden. Und hier sehen wir, dass dieser Hammer Edition One für $275.000 verkauft wurde. Das ist kein Einzelfall. Wir sehen das auch mit Fahrzeugen wie zum Beispiel Rivian, dass die weit über ihrem Durchschnittspreis dann auf solchen Seiten verkauft werden. Gerade das ist ja ein Problem, was auch, glaube ich, der Markt MKBHD beschrieben hat, dass eben bei vielen Elektroautos, dass gerade wenn Startups sind, lange Reservierungslisten da sind, teilweise auch signifikante Anzahlungen zu leisten sind. Und wenn man sich das anschaut, zum Beispiel beim Hammer oder eben auch bei dem Ford F-150, dass selbst die Produktionskapazitäten, die geplant sind, mehrmals verdoppelt werden mussten, damit das eingehalten wird und trotzdem die Vorbesteller irgendwie in 2024, 2025 erst ihre Fahrzeuge kriegen, dann ist es natürlich, gerade wenn man das auch als einen Gesprächsöffner nutzen möchte oder das auch signifikant für seine Firma einsetzen möchte, so ein Fahrzeug, ein Benefit da, hier lächerliche $110.000 über dem Listenpreis für das Fahrzeug zu zahlen. Ja, kommen wir weiter zu anderen sehr interessanten Fahrzeugen, die ich tatsächlich interessant finde. Hier ist zum Beispiel ein UPS Delivery Truck bzw. elektrifiziertes Fahrrad gezeigt. Interessant ist, dass unser Elektriker im Unternehmen ebenfalls mit so einem elektrifizierten Fahrrad unterwegs ist und das eben, wenn es denn dieses Leben eines Tages nochmal in den Städten gibt und dort in kleinen Gassen Pakete geliefert werden müssen, eigentlich ideal dafür sind, dass da nicht diese großen umgebauten Sprinter rein müssen, sondern dass so ein Fahrzeug wahrscheinlich viel gezielter diese Dinge verteilen kann. Also finde ich interessant und ich kann mir viele weitere Konzepte und viele weitere Firmen vorstellen, die hier sehr erfolgreich mit sein können. So, kommen wir zu Hertz. Ein Unternehmen, mit dem man in der Pandemie schon abgeschlossen hatte und die ihren Footprint extrem reduziert haben, aber eben in den USA auch hier den Switch hin zu einem grüneren Unternehmen. Also die hatten schon immer einen Fokus auch auf eine grüne Flotte, dass man dort meine Hybride und Plug-in-Hybride auch gewünscht mieten konnte. Und wir haben das Thema mitbekommen, dass sie in den Tesla-News waren, dass noch 100.000 Model 3s von ihnen reserviert wurden, dass diese dementsprechend auch gleich Uber- und Lyft-Fahrern mit angeboten wurden zu besonderen Konditionen. Und so sollte eigentlich auch diese Bekanntgabe nicht verwundern, dass Hertz hier 65.000 Polestars bei Polestar bestellt hat und damit ihre Flotte signifikant vergrößert. Das sind sicherlich kleine Zahlen, wenn man guckt, was so ein Autovermieter normalerweise an Fahrzeugen einflottet, aber es sind halt signifikante Zahlen, was den Bereich der Elektrofahrzeuge angeht. Und so kann man vielleicht auch mal Glück haben, dass wenn man am Flughafen oder sonst wo angekommen ist und ein Fahrzeug braucht, auch mal voll elektrisch wird und der ein oder andere, der noch nicht mit dem Gedanken gespielt hat, hier positiv überrascht wird. So. Weiter geht es mit Gogoro. Heute nur am Rande, es ist jetzt offiziell, dass sie public, also am Nasdaq gelistet wurden. Bei Gogoro wissen alle, die diese Sendung folgen, dass ich da ein Riesenfan von bin, diesen eigentlich markenoffenen Batterietauschsystem für Elektroroller. Warum sage ich eigentlich? Denn gerade diese Woche haben einige Hersteller ihre eigenen Batteriestationen vorgestellt. Gerade hier bei, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, KYMCO ist es so, dass es wahrscheinlich noch schwerer wird als bei dem nächsten, denn auch Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki haben jetzt angekündigt, dass sie gemeinsam an einem Standardsystem arbeiten, also was dann eben von den vier Herstellern hier genutzt werden kann. Und alle sagen eigentlich gleich schon, es ist halt genau dieser Klon oder beziehungsweise die Kopie von dem Gogoro-System. Und hier ist dann wirklich entscheidend, was sich durchsetzen kann. Also leider mal wieder ein Krieg der Standards und es wird wahrscheinlich nur einen geben, der dann damit auch wirklich überleben kann. Jetzt ist natürlich die Frage, gerade wenn hier vier so große und bekannte Zweirad-Hersteller sich zusammentun, ob das gegebenenfalls auch Druck auf Gogoro geben sollte oder ob Gogoro hier eben im Bereich der Startups, also der neuen Unternehmen, die klassisch keine Verbrennerroller auf den Markt gebracht haben, aber jetzt eben vielen die Tür geöffnet haben, hier ein nachhaltiges und gutes Konzept für Elektroroller zu machen, die sich keine Gedanken über die Batterietechnik machen müssen, ob das nicht gegebenenfalls erfolgreich oder erfolgsversprechend ist. Wir werden es sehen. So, dann etwas Ähnliches, und zwar testet oder testeten die Hurtigruten Group, norwegische Postschiffflotte, mit der ihr sowohl im Fährbetrieb als aber auch in sogenannten Kreuzfahrten unterwegs sein könnt. Ja, bereits in einigen Fjorden oder auf einigen Strecken sogenannte Hybridschiffe, die in bestimmten Bereichen voll elektrisch fahren sollen und in anderen Bereichen dann den klassischen Verbrenner mit einsetzen. Hier ist das Ziel gesetzt worden, dass man bis 2030 nur noch voll elektrische Schiffe einsetzt. Da bin ich gespannt, ob da dann einige Routen wegfallen werden. Wie ihr wisst, ich bin in der Antarktis schon gewesen und eins der Schiffe oder die in die Antarktis reinfahren dürfen aufgrund eines sauberen Antriebes sind die Hurtigruten. Aber da unten rein auf Elektro zu setzen, könnte ich als riskant bewerten. Vielleicht gibt es dann diese Routen dann da nicht mehr, aber der Weg, hier voll elektrisch unterwegs zu sein, finde ich absolut bemerkenswert. Ja, es ist soweit. Nachdem die Produktion mehrmals gestoppt wurde, nachdem es hin und her ging und man es über Software probiert hat, die Kunden vom Chevy Bolt glücklich zu machen, und man dann ein Agreement mit LG Batteries gefunden hat, ist es jetzt soweit, dass General Motors sagt, wir sind jetzt so zufrieden mit der Qualitätsverbesserung, den Qualitätsprüfungen von den LG Batterien, dass wir die Produktion des Chevy Bolts und des Chevy Bolts EUV wieder starten. Da ist signifikant Zeit drin vergangen. Also ich glaube, das ist im Februar, es ist komplett gestoppt worden oder sogar im Februar wollte man es das erste Mal wieder neu starten. Ich glaube, der Stopp, der ist schon länger dort. So, dann haben wir häufig darüber gesprochen. Viele haben es belächelt, da diese Batterie-Swap-Stations keinen Sinn in ihren Augen gemacht haben und man sagt, dass es eigentlich geschickter ist, hier Schnellladestationen zu haben. Jetzt sind einige Videos auch vom Alexander Bloch aufgetaucht, die diesem ganzen System genauso wie ich eine Zukunft und beziehungsweise eben diese Skalierbarkeit der eingesetzten Ressourcen oder der besseren Nutzung der eingesetzten Ressourcen der Batterien darstellen. Und so ein Manko war, dass man gesagt hat, naja, aber das funktioniert ja nur bei New-Fahrzeugen. Und hier ist NIO dabei in Gesprächen, Lizenzen zu verteilen, also dass auch andere Hersteller in Europa und in den USA in diese NIO Battery Swap Stations mitfahren können und dort dann eben einen Leihakku bekommen, der gegebenenfalls für längere Fahrten bereits vollgeladen ist, und so weiter und so fort. Das ist in dem Sinne interessant, weil so gegebenenfalls NIO Power nicht nur die Nutzung der Batterien und der Ressourcen, die da eingesetzt sind, optimieren kann, sondern auch, wenn die Nachfrage von weiteren Herstellern kommt, auch die Cost of Scale, also die Kosten, die anfallen, hier reduzieren können oder die degressiv fallen werden und somit die Produktion dieser Akkus dann vielleicht sogar günstiger werden und dann für alle eine Win-Win-Situation dabei rauskommt. Wir werden es sehen, insbesondere wenn NIO ja nachhaltiger oder stärker dann in Europa und in den USA auch wachsen wird. Eine weitere Nachricht, die wir schon im Bereich der Softwareentwicklung gesehen haben, also wo Konkurrenten wie BMW und Daimler sich zusammengetan haben, um zusammen Software zu entwickeln, ist auch hier bei General Motors und Honda der Fall. Hier geht es eher weniger um die Software, die gemeinsam entwickelt werden soll, sondern man möchte eigentlich günstige oder näher günstige, also Fahrzeuge, die erschwinglich sind, ist wahrscheinlich das Richtige, gemeinsam entwickeln. Also sowohl unter dem Honda-Marke als auch unter der General Motors-Marke. Das würde bedeuten, dass man hier gegebenenfalls eine neue Plattform gemeinsam entwickelt oder auf der Plattform, der Ultium-Plattform von General Motors, dann Honda mitproduzieren wird, ähnlich wie VW ja seine MEB-Plattform auch für andere Marken geöffnet hat, dafür Ford oder eben andere Marken mitproduziert und auch die nächste Plattform dementsprechend eine offene Plattform sein soll. So, dann gab es lange Zeit nichts von Canoo zu hören und man hätte den Anschein haben können, dass es dem Unternehmen irgendwann Ideen oder beziehungsweise das Geld ausgehen wird. Jetzt ist bekannt geworden, dass die diese sogenannten, eben wusste ich es noch, wie die Fahrzeuge heißen. Also die Fahrzeuge, die Astronauten zum Launchpad hinfahren. Ja, das ist in dem Maße clever, dass sie Canoo hier dieses Fahrzeug entwickeln lassen, weil dort natürlich viel Platz im Innenraum ist und die Astronauten dann dementsprechend in ihren Space-Anzügen und gegebenenfalls mit ihren Helmen unterwegs sein können. Ein anderes Unternehmen, was diese Woche einen Schritt weiter sogar geht, ist Nissan. Die geben oder gaben bekannt, dass sie bereit wären, ein Luna, also ein Mondfahrzeug, ein vollelektrisches Mondfahrzeug für die NASA zu entwickeln. Also da auch ein interessanter Auftraggeber, der sich bei Startups oder eben etablierten Firmen in der Elektromobilität bedient. Ja, und dann, was soll ich euch sagen? Sono Motors hat es mal wieder in die News geschafft. Denn da ist wieder alles anders, als es uns versprochen wurde, und es beginnt irgendwie jetzt in 2023 die Produktion und nicht mehr bei NEVS. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass dieses Thema kritisch werden könnte, denn NEFS ist ein Teil des Evergreen-Konzerns, der ja nachhaltig Finanzierungsprobleme in China gerade hat. Die sind insbesondere dafür bekannt, ganze Stadtteile zu fertigen und mit einem sehr starken Pump, also alles auf Kredit dementsprechend zu bauen. Und wenn die Einheiten, die Häuser, die Verkaufsobjekte nicht so gut verkauft werden, wie man gedacht hat, dann kommt man relativ schnell in die Schieflage und dann leiden auch andere Unternehmen darunter. Deshalb hat sich Sono Motors jetzt mit Valmet Automotive zusammengetan und haben mal ein Agreement unterzeichnet, dass sie hier zusammenarbeiten möchten. Als Auftragsfertiger wird dann Valmet, ein finnisches Unternehmen, dennoch in Schweden produzieren. Man hat bei der Vorstellung nach wie vor nichts Neues zu dem Fahrzeug zeigen können. Also es ist immer noch ein produktionsfernes Fahrzeug, was man dementsprechend gesehen hat. Was man allerdings erneut getan hat, ist darauf hingewiesen, dass es zu einer Preissteigerung kommen wird. Für alle, die ab, ich meine, ab jetzt, ab irgendwie im April das Fahrzeug reservieren werden. Man hat dann noch mal darauf hingewiesen, dass es 17.000 Reservierungen aktuell gibt, wo die Kunden teilweise voll, teilweise eine Anzahlung von um die 2.800 Euro war, glaube ich, der Durchschnitt bereits angezahlt haben. Ja, und da soll es dann vielleicht nächsten Jahres weitergehen. Ich bin immer noch gespannt, wie es weitergehen soll und ob jemals so ein Fahrzeug auf die Straßen kommen wird. Interessant ist, dass dieses Agreement, was man unterzeichnet hat, also eine Willenserklärung, 257.000 Fahrzeuge über 7 Jahre fertigen soll. Und das würde bedeuten, dass man so mit 43.000 Fahrzeugen pro Jahr rechnen kann oder rechnen sollte. Die Frage ist halt wirklich, ob bei den Kosten und ob bei den eingesetzten Technologien, die in dem Fahrzeug dann sind, man so viele Kunden dafür noch finden kann oder findet, dass dieses Fahrzeug dort weiterentwickelt wird. Machen wir weiter, bevor die Nachrichten hier von euch gelesen werden, die zum Beispiel der Joe Vendura dazu schreibt und wo ich absolut auch dabei bin. Ich sehe da keine Zukunft. Ja, Lime sagt euch dem einen oder anderen etwas. Das sind diese Verhindernisse oder diese Verkehrshindernisse, die ihr in den Städten habt, nämlich einer der Rollerhersteller, die natürlich ihr Produkt, was in meinen Augen eben ein Fail ist, das eben nicht zu einem Umdenken in der Fortbewegung geführt hat, sondern eher an den Stellen, wo es eingesetzt wird, zu recht krassen Unfällen kommt, weil diese Dinger dann irgendwie in andere Passanten oder sonst was reinfahren und gerne auch mal in Flüssen abgestellt werden. Und man sich dann weigert, diese dann als sein Eigentum zu sehen und für die Aufräumarbeiten aufzukommen. Aber hier soll es eigentlich darum gehen, dass man hier eine Werbekampagne startet. Einerseits mit Kunden, die mal ein Auto gefahren sind und die nur positiv natürlich darüber berichten, umgestiegen auf so einen Elektroroller zu sein. Und dass man einfach auch hier drauf aufzeigt, wie groß eigentlich der Platz ist, den ein Kfz-Bebrauch im Verhältnis zu einem Roller. Ja, da seht ihr schon, Marketing at its best. Ich bin nach wie vor kein Fan von diesen Elektrorollern. Wenn ihr euch unterwegs bewegen wollt, dann überlegt doch mal ein Longboard oder eben etwas, was mit Muskelkraft angetrieben werden kann. Aber ich sehe diese Elektroroller da nicht als die Zukunft der Fortbewegung in den Innenstädten. Dann geht es weiter mit diesem wunderbaren, eigentlich peinlichen Projekt, was USPS, also die United States Parcel Service eingeführt hatte, die ja eine Neuausschreibung für ihre Zustellungsfahrzeuge gemacht haben und sich dann statt für einen Elektro- bzw. einen hybriden Hersteller für ein gasbetriebenes Fahrzeug entschieden hat, was wohl so schlechte Verbrauchswerte hat und so in Anführungsstrichen dreckig ist, dass es von mehreren Komitees hier die Aufforderung eigentlich gab, diese Neuausschreibung neu zu machen und unter nachhaltigen Gesichtspunkten die Verteilung zu machen. Und hier gab es in der vergangenen Woche ein 3,5-stündiges Hearing, also von dieser Komitee, die diesen Fall anschaut, wo sie nochmal darauf hingewiesen haben, wie schlecht eigentlich die Ausschreibung hier stattgefunden hat und es weitergehen wird, dass man hier wahrscheinlich zu einer Neuausschreibung kommen wird. Und wie wir das ja auch bei uns in Deutschland kennen, wenn so eine Autobahnmaut dann doch nicht kommt, die den Herstellern für die Software und Hardware dieses Abrechnungssystems dann die Arbeitsgrundlage entzogen wird, dann klagt der ein oder andere auf Millionensummen. Ja, Lexus schafft es in die News. Warum? Auch dort wird über ein Yoke Steering Wheel nachgedacht. Also wir hatten das ja schon mal besprochen. Tesla war damit eigentlich der Erste, der diese Dinge in Serienfahrzeugen einbauen wollte oder die auf jeden Fall damit in der Presse sehr stark gekommen sind. Und dann hat man sich darüber Gedanken gemacht. Man bietet halt das klassische Lenkrad noch mit an. Aber wir haben auch schon mal darüber gesprochen, warum so ein Yoke Steering Wheel eigentlich Sinn macht. Insbesondere, wenn wir ein sehr hohes Level an Fahrautonomie bekommen. Also das Fahrzeug viele Abschnitte der Fahrt autonom machen kann. Dann kann es sein, dass so ein Yoke Steering Wheel sogar hilfreich ist, dass es gegebenenfalls sogar in den Armaturen verschwindet und nur in bestimmten Fällen oder in Bereichen, die das Fahrzeug noch nicht beherrscht, dann rauskommt und der Fahrer dann eingreifen kann oder muss. So, von daher sind wir da auf einem Weg, was wir wahrscheinlich bei vielen anderen Herstellern auch noch sehen werden. Dann ist sicherlich ein Thema, was ja in aller Munde ist, dass die Rohstoffkosten oder die Beschaffung auch die Herstellung von Strom und die Kosten dafür signifikant in den letzten Monaten gestiegen sind, dass sehr viele durch die Preisanstiege jetzt auch das Thema einer PV-Anlage und eines Speichers bei sich zu Hause als sinnvoll erachten, aber große Länder oder beziehungsweise so wie Deutschland dementsprechend hier beschrieben, sehen halt auch hier die Abhängigkeit von Lieferanten von fossilen Brennstoffen, dass man sich damit erpressbar macht. Und somit hat es diese News es sogar auf eine US-amerikanische Seite für Elektromobilität und Nachhaltigkeit geschafft, denn Deutschland hat sein Ziel bis 2030 von also 65% des Stroms aus nachhaltiger oder regenerativer Energie auf 80% zu erhöhen. Das ist schön, dass man das festschreibt. Ich glaube aber, was viel noch wichtiger ist, ist wirklich hier zu schauen, welche Technologien wir heute einsetzen können und mal loszulegen, denn jedes Jahr oder jeder Monat, der verstreicht, wo man nichts getan hat, ist schwierig, denn wir reden hier von einer Verdopplung. Also heute sind wir ungefähr bei etwas über 40% des Strommixes, die aus regenerativer Energie kommen. Auf 80% zu kommen, das ist schon mal eine Mammutaufgabe. Und wir wissen, dass wenn man von Verbrennungsantrieben hin zu elektrischen Antrieben, man auch mehr Strom braucht als vorher. Das heißt, das ist hier in Prozentzahlen gar nicht so richtig auszurechnen, weil wir nicht wissen, was wirklich der Strombedarf in 8 Jahren sein wird. Aber der Weg ist gut. Das Ziel, das man ausgerufen hat, ist auch in Ordnung. Ich denke aber, dass man das wahrscheinlich verfehlen wird, wie wir die 1 Million Elektrofahrzeuge verfehlt haben, was ja auch häufig angesprochen wurde. Der Raimund Stapelfeld schreibt gerade in eine, dass die 80% die Primärenergie gemeint ist, also kommt man von 16%. Ja. Oder er meint, sollte das heißen. Alles gut. Ja, weiter kommen wir, und das ist deshalb wichtig, dass wir uns das anschauen. CATL, sein grünes Licht bekommen hat, eine 8 Gigawattstunden Batteriefabrik in Deutschland zu bauen. Und genau damit kommen wir in diesen Bereich rein, dass wir Storage-Lösungen brauchen, dass wir stärker in diese batterieelektrische Fortbewegung oder auch Energiespeicherung hineingehen können müssen, und dass das nicht ohne den Einsatz von nicht Landeseinheiten passiert, sondern dass es wirklich, wie nennt man das, ein Wirtschaftsunternehmen sein müssen, die hier diesen Weg gehen und dann Batterien vor Ort bauen. Ja, und ein Startup, was ich ja auch häufig hier als ein Vorbildunternehmen angesprochen habe, ist Proterra. Wir wissen, die haben ihren eigenen Elektrobus entwickelt, bieten dementsprechend auch Komponenten an, die es anderen Busherstellern, also ja, genau, Busherstellern erlaubt zu elektrifizieren. Die sind nun das erste EV-Startup oder beziehungsweise das erste Unternehmen überhaupt, was mehrfach Zero-Waste-Zertifikate bekommen hat, die halt besonders nachhaltig mit den Ressourcen umgehen und eben keinen überflüssigen Müll oder keine Hilfsstoffe irgendwie haben, die dann ein Müllproblem auslösen. Finde ich signifikant und sehr erwähnenswert, dass gerade auch so ein Unternehmen, was sehr jung ist, hier bei seiner Produktentwicklung und Produktdesign darauf Wert legt. So, Schluck Kaffee. Dann haben das wahrscheinlich schon viele gesehen. Der oder die Hersteller von DeLorean haben diese Woche geteased, dass es wohl im August eine Vorstellung des Next Generation DeLorean geben wird. Was haben wir bisher gesehen? Also wir haben diese Heckflosse dementsprechend gesehen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, zusätzlich diese offenen Wing Doors, die dementsprechend oder, ja, signifikant für dieses Fahrzeug sind und waren. Wir haben dieses Fahrzeug natürlich aus Zurück in die Zukunft und anderen Filmen gesehen. Es ist heute noch eine riesen Fanbase da, die damaligen Fahrzeuge teilweise in sehr, sehr gutem Zustand haben. Und hier möchte man nach vielen Jahrzehnten nochmal von sich reden lassen und ein neues Design dementsprechend vorstellen. Die Frage wird sein, ob dieses Fahrzeug es dann wirklich auch in die Produktion schafft, ob man das finanzieren muss über ein Startup, Going Public, ein Crowdfunding, oder ob da vielleicht sogar ein finanzstarkes Unternehmen dann dahinter steckt. Je nachdem, wir werden drüber sprechen. So, kommen wir zu Porsche, beziehungsweise zu etwas, was ich wahrscheinlich auch immer gesagt hätte. Also das Unternehmen wird es nicht sein, die ich zu diesem Thema vorstelle. Also, besonders treue Zuschauer der Sendung wissen, dass ich ein absoluter Fan von dem cleveren Einsatz von Batterien bin, dass ich selber kein Fan davon bin, mir einen dummen Batteriespeicher in den Keller zu stellen und in meinem Nutzungsbereich das keinen Sinn machen würde. Und ich sage, wir sollten die Batterien cleverer nutzen und eher in solche Technologien wie Vehicle to Grid bzw. Vehicle to Load investieren. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück, denn Porsche ist jetzt nicht etwa das erste Unternehmen, was in diesem Bereich erwähnenswert ist. Wir haben in der Vergangenheit insbesondere über die Kias und Hyundais dieser Welt gesprochen, die bereits die Vehicle-to-Load-Funktionalität anbieten. So, was heißt das? Also ich kann aus dem Traktionsakku, also aus dem Speicher des Fahrzeuges, kann ich elektrische Produkte wie eine Kreissäge, wie ein Föhn oder was auch immer betreiben. Dann sind Hersteller wie zum Beispiel Ford auf den Plan gekommen, wie ihre Fahrzeuge, die meist irgendwie in dem Nutzfahrzeugbereich sind, also wie eben der F-150 Lightning, dass die auch eine Vehicle-to-Grid-Funktionalität haben, also wo ich das Netz beziehungsweise das gesamte Haus mit dem Strom des Fahrzeuges versorgen kann und eben nicht einzelne Versorger, sondern ich wirklich damit das Stromnetz entlasten kann. Und diese Woche ist dann ein Bericht hier von Porsche veröffentlicht worden, wo sie nicht nur ein Fahrzeug nehmen, sondern mehrere Fahrzeuge zusammennehmen und diese dann als ja, Puffer für das elektrische Netz genutzt werden sollen und man hier diese Vehicle-to-Grid-Funktion eigentlich noch weiter spannen will, also oder spannen will, spannen kann. Das wäre nämlich genau dieser Ansatz, den ich auch gesagt habe. Viele Anschlüsse, die eben in dem Typ-2-Anschluss, der ja hier dafür genutzt wird, der den Wechselstrom dementsprechend ins Fahrzeug schickt oder über den Inverter dann in Gleichstrom rechnet oder eben in zurück, dass das eigentlich der Sinn sein sollte, wenn wir irgendwo halten für längere Zeit, dass wir die Fahrzeuge anschließen und dann an dieser Stelle oder an diesem Ort auch das Netz, sofern es die Unterstützung braucht, die Stabilisierung braucht, Strom bieten oder wenn eben nachhaltiger oder erneuerbarer Strom generiert wird, der aber aktuell nicht vom Netz verbraucht wird, dass dieser dann in die Fahrzeuge reinfließt und zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel zu Hause oder für die Fahrt genutzt werden kann. Und darum finde ich genau das den richtigen Weg und das erwähnenswert. Und ich hoffe, dass dieser Schwarm, der dabei entwickelt wird, über Porsche hinaus auch ein Standard vielleicht wird, dass so etwas vielleicht sogar übergreifend auch von Universitäten oder unabhängigen Organisationen kommen wird. Dass wir diesen Weg sehr, sehr schnell gehen, weil ich glaube, damit könnten wir extrem das Netz entlasten und die Angst eines Blackouts reduzieren. So. Ja, der Joe Vendura schreibt gerade, Vehicle to Home ist das Schlüsselwort. E3DC bringt das im Juni diesen Jahres. Das kann sein, dass sie das bringen, aber was bringt es mir, wenn ich nur mein Home damit unterstützen kann und ich dann eine Riesenanlage von E3DC dafür brauche? Also darum sage ich gerade, das Ding muss offen sein. Also wenn ihr im Urlaub seid und eure Ferienwohnung damit unterstützen könnt, ist das doch fein. Wenn ihr damit auf dem Parkplatz eures Arbeitgebers steht und ihr dann dort vor Ort das Netz mit ausleihen könnt, ist das auch fein. Es bringt doch nichts, nur zu sagen, ich habe mein Zuhause, wenn das Fahrzeug dann mal da ist, damit versorgt, sondern es muss doch größer gedacht werden. Ja, dann hatten wir Nissan schon in den News und haben sie gleich nochmal drin, denn die haben diese Woche bekannt gegeben, dass sie eine Prototypenfabrik für ihre Solid-State-Batterien jetzt bauen werden. Und sie einen Plan haben, bis 2028 diese dann auch in die Massenproduktion oder in einen Baugruppe von Elektrofahrzeugen dann integrieren zu können. Also hier auch der nächste Schritt Richtung der Solid-State-Batterie. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren und Monaten, hoffentlich Monaten und Jahren, den einen oder anderen weiteren Durchbruch sehen. Also QuantumScape und VW halte ich da auch für jemanden, der relativ schnell von dem Prototypenstand zu einem vielleicht Fahrzeug, vielleicht sogar einem sehr Premium-Fahrzeug kommen könnte, wo die Solid-State-Batterie dann dementsprechend mit eingesetzt wird. Ja, und dann kommen wir zum letzten, nämlich Herbert trifft Jeff oder Jeff trifft Herbert. Das ist sicherlich etwas sehr Interessantes, denn hier ist auf der sogenannten Mars Conference, die von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, aufgerufen wurde, gab es so einen, ich nenne es jetzt mal Tech-Show-Tag. Und da war VW auch eingeladen und hat so den ID. Buzz vorgestellt, der auch von Jeff Bezos sich angeschaut wurde. Es sind hier, ja, so, wie soll ich das sagen, Prototypen oder dementsprechend andere humanoide Roboter vorgestellt worden, also so ein Tech-Show-Up. Es wurde aber auch eben der Rivian dargestellt, der Rivian mit seiner Küche. Und all diese Bilder sind nicht irgendwie aus der Presse gekommen, sondern die sind auf dem Profil, auf dem LinkedIn-Profil von Herbert Diess entstanden. Und das finde ich absolut bemerkenswert, dass man hier so offen eben seine Produkte zeigt, sich mit oder Konkurrenzprodukten vergleicht und dieses Thema anspricht. Also absolut klasse, bemerkenswert. Und damit bin ich am Ende der dieswöchigen Folge des EV News Frühstücks. Das Ganze gibt es heute Abend auch als Podcast, so ab 18 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, beim Frank von Generation E zu abonnieren oder eben hier, falls ihr das noch nicht habt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bleibt gesund bis dahin. Ciao, sagt euer André von Fern.